Entrückung nur die Schwaben betreffen würde, wären manche überrascht wahrscheinlich, wer einfach einmal nicht mehr da wäre. Nun ja, also für die Schwaben hat ja Schaffen eine besondere Bedeutung. Während normale Menschen einfach nur arbeiten, schaffen die Schwaben. Und meistens schaffen sie es auch, was sie sich vorgenommen haben. Sie sind sehr schöpferisch tätig. Es ist erwiesen, dass die meisten Patente in Deutschland immerhin von den Schwaben eingereicht worden sind. Und allein die Firma Bosch reicht jedes Jahr 2500 neue Patente zu dieser Statistik hinzu. Also die Schwaben sind ein durchaus ernstzunehmendes Völkchen, auch wenn sie es gut verstehen, das immer wieder zu verstecken. Dass sie manchmal sogar belächelt werden und selbst dafür herhalten müssen, dass sich Walt Disney bei Mickey Mouse darüber lustig macht. Kann man das hinten noch lesen? Da werden die Schwaben also tatsächlich dargestellt als ein Völkchen, als Eingeborene. Und dann oben, also das ist Schwäbisch hier oben, das ist der Schwäbisch-Grundkurs heute. Ich weiß nicht, ob wir es noch weiterführen werden, aber wir dürfen es ja aushalten. Und nochmal zurück. Do guck no reikschmeckte. Aha. Do guck, also auf Hochdeutsch heißt es einfach, schau doch mal genauer hin. Das sind Menschen mit Migrationshintergrund. Komisch, was? Also, do guck no reikschmeckte. Also, jeder, der nicht ursprünglich ist, oder Mitnehmer. Heißt auf Hochdeutsch, die packen wir ein. Mitnehmer. So, das nächste, ja. Da, also bekommen die einen Korb mit Südfrüchten präsentiert und dann sagt dieser eingeborene Schwabe doch tatsächlich, nimm des, skait des your Käubrechtling. Heißt auf Hochdeutsch, nimm das, die Erdbeeren stehen dieses Jahr leider nicht zur Verfügung. Nimm das, es geht jetzt einfach kein Brechtling. Also ganz einfach, nichts einfacher als Schwäbisch. Also gut, lassen wir es mal mit dem Schwäbisch-Grundkurs hier. Weil wir Schwaben hier in Südbaden ja durchaus in der Minderheit sind, ist es immer wieder gut, wenn unser Ministerpräsident uns darauf aufmerksam macht, dass wir im Herzen miteinander doch irgendwie alle Baden-Württemberger sind. Ja, wie sagt er doch so schön, unser Ministerpräsident Günther Oettinger, der frühere.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Also, Baden und Württemberger im gleichen Boot. Da kann man es doch gut aushalten, auch in unserer Gemeinde hier in der FEG in Kandern. Aber eins muss ich doch sagen, bei allem Stolz, wenigstens ein halber Schwabe zu sein, es ist tatsächlich ein Gerücht, dass Martin Luther bei der Übersetzung des Neuen Testamentes ursprünglich die diesjährige Jahreslosung folgendermaßen übersetzt haben soll: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwaben mächtig. Es ist nur ein Gerücht. Ja. Es ist leider nicht ganz korrekt. Die Neues Leben Übersetzung liegt durchaus näher am griechischen Original, wenn sie diese Jahreslosung folgendermaßen wiedergibt. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist das Wort von Paulus aus 2. Korinther Kapitel 12, 9 und 10. Auch wenn nun hier die Schwaben nicht direkt vorkommen, sind sie dabei aber auch nicht ausgeschlossen. So hat es zum Beispiel der Schwabe Philipp Friedrich Hiller erlebt. Im Jahr, wir haben ein Lied vorhin bereits gesungen von ihm, deswegen kann ich den auch erwähnen hier. Im Jahr 1699 wurde er als Pfarrersohn in Mühlhausen an der Enns geboren. Also das ist genau dieses Mühlhausen an der Enns, genau der Ort, an dem ich vor ziemlich genau 25 Jahren, 15 Tagen und 12 Stunden meine Andrea kennengelernt habe. Ich muss damals 11 gewesen sein. Also in diesem Ort ist der Philipp Friedrich Hiller geboren, auf jeden Fall mal. Das ist auf jeden Fall richtig. Er war Pfarrersohn und hat dann später selber ebenfalls in Tübingen ein Theologiestudium absolviert. Nach seiner Vikariatszeit, also die Ausbildungszeit in der Praxis, war er zunächst in der Kirchengemeinde in Neckargröningen und dann schließlich sogar in seinem Heimatort Mühlhausen an der Enns als Pfarrer eingesetzt. Körperlich, so heißt es, körperlich war dieser Pfarrer Hiller sehr schwächlich und kränklich gebaut. Jedoch in seinen Predigten zählte er eher zu der lebhafteren Sorte. Also da konnte er durchaus auch engagiert auftreten. 1748, im Alter von 49 Jahren, wurde dieser Pfarrer Hiller nach Steinheim auf diese Pfarrstelle in diesem Ort auf der Ostalb versetzt. Und dann stellte sich nach 1,5 Jahren ungefähr eine seltsame Krankheit ein. Zuerst zeigte sich diese Krankheit in Form einer Heiserkeit, die ihm das Reden zunehmend erschwerte. Ein halbes Jahr später war seine Stimme ganz weg. Nur noch für kurze persönliche Gespräche reichte es zu diesem stimmlosen Flüstern. Er konnte sich aber nicht mehr unterhalten. In einer Predigt überhaupt nichts mehr möglich. Das muss man sich vorstellen, ein Pfarrer ohne Stimme. Untauglich. Keine ärztliche Behandlung, keine Medizin, keine Gebete konnten helfen. Lieder schreiben konnte er noch. Insgesamt entsprangen 1073 Lieder seiner Feder. Aber als Pfarrer ist er einfach nicht zu ertragen, dachten sich manche Gemeindeglieder. In den Gottesdiensten musste er von einem Vikar, von einem Azubi, Auszubildenden, vertreten werden. Und das hat einigen Gemeindegliedern kräftig gestunken, weil sie Pfarrer Hiller trotzdem bezahlen mussten. Dieser Pfarrer ist sein Geld nicht wert. Sie machten sich auf, so als kleine Delegation, um bei der zuständigen Kirchenbehörde, dem Konsistorium in Stuttgart, zu erreichen, dass sie einen anderen Pfarrer bekommen sollten. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Varianten, was jetzt geschehen ist. Es ist nicht ganz klar, welches die ursprüngliche richtige Variante ist. Vielleicht sind auch beide richtig. Die eine Variante geht so, dass diese Delegation auf dem Weg nach Stuttgart ein Liedmanuskript gefunden hätte. Sie haben den Text durchgelesen und fanden das absolut fantastisch, wie jemand hier mit Gottes Wort und der deutschen Sprache umgehen konnte, geschliffen und feinfühlig, also richtig, richtig genial. Und sie haben dann dieses Lied dem zuständigen Chef der Kirchenbehörde vorgelegt und dann stellte sich heraus, es war ein Lied eben genau von ihrem Pfarrer Friedrich Hiller. Die zweite Lesart, die zweite Variante geht so, dass sie auf dem Rückweg von dem Konsistorium aus Stuttgart mit Leuten in der Bahn in Kontakt gekommen sind und die haben sich unterhalten, ah, ihr kommt aus Steinheim, da ist doch der Pfarrer Hiller, der schreibt doch so viele Lieder und die sind so tiefgehend, so ergreifend, die bedeuten uns hier so unendlich viel. Jedenfalls, egal was nun wirklich stimmt, welche von diesen beiden Möglichkeiten, die Delegation kam zurück mit dem festen Beschluss, Hiller muss bleiben. 18 Jahre lang blieb Philipp Friedrich Hiller noch in dieser Gemeinde bis zu seinem Tod. Und er diente in dieser Gemeinde ohne Stimme. Nur mit den Liedern. Und noch heute gehören diese Lieder zum Standardrepertoire vieler Gemeinden. Wir haben es gesungen vorher. Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Oder ein anderes, wohl das bekannteste Lied von ihm überhaupt. Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Bekennen, alle Zunge soll bekennen, stimmlos, rühmen, ohne einen Laut von sich geben zu können, Lob eines Stummen und Bekenntnis eines Schwachen. Jesus sagt zu Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Das erlebte auch Margarete Steiff, ebenfalls eine Schwäbin von der Ostalb. Sie wurde 1847 in Giengen im Landkreis Heidenheim geboren. Als sie 1,5 Jahre alt war, also als kleines Kind, erkrankte sie plötzlich an hohem Fieber und in dessen Folge an Kinderlähmung. An beiden Beinen war sie fortan gelähmt und ihren rechten Arm konnte sie zeitlebens nur unter großen Schmerzen bewegen. Dass sie überhaupt dem Widerstand der Lehrer zum Trotz in die Schule gehen konnte, wurde sie im Leiterwagen von ihren Geschwistern und Nachbarkindern zur Schule gefahren. Eine Frau, die in der Nachbarschaft wohnte, vom Schulgebäude, hat sie dann gepackt und zum Klassenzimmer hochgetragen. Schon als Kind wurde der Margarete von ihren Eltern die Geschichten der Bibel vorgelesen und erklärt und erzählt. Das hat sie sehr beeindruckt, als sie von den Krankenheilungen hörte, die Jesus getan hat, von den Wundern, die in der Bibel beschrieben worden sind. Das wollte sie auch erleben. Und so betete sie in ihrem kindlichen Vertrauen Jesus gegenüber, dass Gott sie heil werden lässt, die Krankheit von ihr nimmt. Aber es geschah nichts. Zu ihrer Konfirmation bekam Margarete von ihrem Pfarrer den Bibelvers zugesprochen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Diese Zusage sollte jetzt ihr weiteres Leben prägen. Dieser Bibelvers hat sich für ihr Leben eingeprägt, eingeschnitten. Sie kam nicht mehr davon los. Mit 17 Jahren schloss sie erfolgreich die Schneiderlehre ab und arbeitete bei ihren älteren beiden Schwestern in deren Schneiderwerkstatt Damenschneiderei. Die haben dann geheiratet und sind aus dem Heimatort weggezogen. Und da richtete der Vater von Margarete in dem Elternhaus eine kleine Schneiderwerkstatt für Margarete ein. Von ihrem ersten verdienten Geld kaufte sie sich eine Nähmaschine. Aber mit dem rechten Arm konnte sie das Schwungrad nicht bedienen. Dann hat sie einfach die Nähmaschine umgedreht und hat seither seitenverkehrt genäht. Ihr ganzes Leben lang. Zuerst hat sie Kleidungsstücke hergestellt oder Haushaltsartikel, die man halt so gebrauchen konnte. Und dann hat sie in einer Modezeitschrift mit dem Titel Modenwelt, vielleicht kennt es jemand, das Schnittmuster eines Stoffelefanten entdeckt. Und daraus machte sie dann ein Nadelkissen, also wo man die Nadeln halt so reinstecken kann, in der Form eines kleinen Elefanten. Dieses Elefantle, so hat sie es dann zukünftig beschrieben. Hier hinten ist zu erkennen, das ganz unten auf der rechten, rechts. Dieses Elefantle war so das erste große Produkt aus ihrer kleinen Schneiderei. Nur haben das die Leute meistens zweckentfremdet, nicht als Nadelkissen verwendet, sondern als Kinderspielzeug. Und das gab auf einmal für die Margarete die zündende Idee. Ich mache Stofftiere. Ja, warum denn nicht? Das gibt's doch noch überhaupt noch nicht so ausgeprägt. Das ist mein Ding. 1892 konnte sie bereits einen ersten Katalog herausbringen mit den ganz unterschiedlichsten Modellen. Da waren Affen dabei, Esel, Pferde, Kamele, Schweine, Mäuse, Bären, Katzen, Hasen, Giraffen, alles war dabei. Und den großen weltweiten Durchbruch erzielte sie mit diesem kleinen Stoffbären, dem Teddybären, mit der ganz nüchternen Bezeichnung PB55. Das Besondere an dem war, da konnte die Arme und die Beine bewegen. Und ihr habt das Bild der gelähmten Margarete, die eben die Beine nicht bewegen konnte, vor Augen. Der Stoffbär, der Teddy, der konnte das. Das ist mein Eselchen. Da ist der rechte Fuß länger. Ich vermute, das ist auf einen Streit mit meiner Schwester zurückzuführen. Aber er steht noch. Der begleitet mich jetzt seit meinen ersten Lebensjahren. Das zeigt die Qualität von diesen Produkten. Ich mache da jetzt keine Werbung dafür. Aber Weihnachten kommt ja bald. Das Motto für die Stücke von Margarete Steiff war, für Kinder ist nur das Beste gut genug. 1907 hatte Margarete Steiff in ihrer Firma 400 angestellte Mitarbeiter und 1800 zusätzliche Heimarbeiter. Der Knopf im Ohr dieser Tiere ist bis heute noch viele Jahre nach dem Tod Margarete Steiffs das unverwechselbare Markenzeichen. Dieser Knopf wurde vielfach kopiert. Aber er kommt nie an das Original von Margarete ran. Wir merken, eine gelähmte schwäbische Näherin erlebt in ihrer Schwachheit Gottes Kraft. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Ich bin zutiefst überzeugt, dass die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen eine gute Wahl getroffen hat, als sie vor ungefähr 3 Jahren gerade diesen Vers als Jahreslosung für 2012 ausgesucht haben. Stellt uns dieser Vers doch eine ganz andere Richtung für das Leben vor Augen, wie normalerweise so in der Gesellschaft. Wenn nicht erst in unserer Zeit, aber gerade in unserer Zeit furchtbar extrem, ist doch Stärke gefragt. Kraft, Energie und Leistungsvermögen bestimmen doch mehr denn je den Wert eines Menschen. 1984 hat Bonnie Tyler in ihrem Lied Holding for a Hero gesungen, I need a hero. Wir haben ihre Reibeisenstimme in den Ohren, ja. I need a hero. Und sie suchte nur einen Mann für eine einzige Nacht. Und da schon musste er Held sein. Und ein riesiger Chor von Arbeitgebern und von Chefs und von Ehepartnern stimmt in diesen Chor mit ein, dieses Refrain mit ein, ich brauche einen Held. Unter einem Helden gebe ich mich nicht mehr zufrieden mit einem Mitarbeiter. Alles soll er können. Helden sind gesucht. Kraftprotze, Intelligenzbolzen, Superstars und Topmodels. Sportskanonen. Und wenn es nur darum geht, jemanden für 14 Tage in den Dschungel zu schicken. Und selbst in christlichen Gemeinden wird so ein eigentümlicher Heldenkult betrieben. Da heißt es dann immer wieder mal, diesen Prediger musst du dir unbedingt anhören, der ist eine Granate. Oder du musst mal diese vollmächtige Person für dich beten lassen. Das gibt dir den ultimativen Kick und mindestens die Heilung deiner Krankheit. Da wird der christliche Büchermarkt überschwemmt mit Literatur zu kraftvollem, siegreichem, vollmächtigen Christsein. Und jeder von diesen Autoren hat sein eigenes Rezept, um mehr Power zu kriegen, mehr Kraft. Und er kann sich sicher sein, dass dieses Buch sich gut vermarkten lässt. Denn auch in den Gemeinden wird der Wert eines Christen weithin in Watt gemessen. Leistung. Die Einheit für Leistung ist Watt, nach James Watt, dem Erfinder der Dampfmaschine. Und manches, was diese großen Leistungsträger in christlichen Gemeinden hervorbringen, ist doch nur Dampf, heiße Luft. Aber wer was gelten will, der muss ja mitziehen. Sonst fällt er irgendwo runter. An den schwachen Christen, an den schwachen Pfarrer. Doch Paulus macht bei diesem höher, schneller, weiter Spielchen einfach nicht mit. Paulus steigt aus. Meine Gnade, sagt Jesus, ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Das heißt doch auf gut Deutsch, ich bin schwach und das ist gut so. Ich bin schwach und darauf bin ich stolz. Und da sagt Paulus wohlgemerkt. Also gerade einer, der sich für Gott eingesetzt hat, der unwahrscheinlich viele Erfolge zu verzeichnen hat, der Energie investiert hat, der auf Erfahrungen verweisen kann, die einzigartig sind. Aber all das stellt dieser Paulus hinten an. Das zählt überhaupt nicht mehr für ihn. Der macht da überhaupt kein Aufhebens drauf. Was zählt, ist seine Schwäche. Davon schreibt er den Korinthern. Und diese Schwäche hat er wohl auch permanent vor Augen. Er beschreibt das in einem sehr eindrücklichen Bild. Wörtlich sagt er in der griechischen Sprache, mir ist ein Pfahl für das Fleisch gegeben. Nicht ein Dorn im Fleisch oder sowas. Ein Pfahl für das Fleisch. Schaut mal das Bild hinten an, was das damit gemeint ist. 1944. Das ist ein Folterwerkzeug. Da wurden Menschen zur Erschießung angebunden. Zu Paulus Zeiten waren das die Gladiatoren, die angebunden worden sind. Und da kamen die anderen mit Handschuhen, die mit Bleigewichten verstärkt waren, um einprügeln zu können, bis die tot umgefallen sind. Und die konnten sich nicht wehren an ihrem Pfahl, an dem ihr Fleisch angebunden war. Die wurden fertig gemacht. In der jüdischen Denkweise von Paulus heißt das, Gott selber hat mir diesen Pfahl gegeben. Paulus ist an dem Pfahl, den Gott ihm gegeben hat, festgebunden und er kommt davon nicht los. Dieser Engel Satans, so schreibt er, darf ungehindert auf ihn eindreschen und er hat ihm nichts entgegenzusetzen. Er wird gequält und gedemütigt, beeinträchtigt und keiner tut was dagegen. Dreimal betet Paulus, dass er losgebunden wird. Gott soll ihn doch befreien von diesem Leiden. Er soll seine Schwachheit doch bitte beenden. Aber Gott tut es nicht. So wie er Jesus am Kreuz hängen ließ, lässt er Paulus an diesem Pfahl hängen. Ist das nicht ein seltsamer Zusammenhang? In der Schwachheit ist die größte Nähe zu Jesus zu finden. Martin Luther drückte es ähnlich aus. Er sagte mal, ohne Anfechtung würde ich nicht beten. Meine Schwachheit treibt mich zu Christus. Mein Leiden treibt mich in die innigste Gemeinschaft mit meinem Herrn. Im Leiden ist für Christen noch etwas viel Größeres zu entdecken, als dass es durch Gott einfach weggenommen wird. Gnade, sagt Paulus dazu. Gnade ist zu entdecken. Gott wendet sich mir zu. Gott kommt mir nah in meinem Leid. Gott gibt sich selbst für mich, den Unwürdigen und Jämmerlichen, den Kranken und Leidenden, den unbrauchbaren und ungenügenden und schwachen Menschen, der so ganz und gar kein Held ist. Für mich, den Sünder, gibt sich Gott. Das reicht. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Lass dir an meiner Gnade genügen. Manchmal verschwindet dann das Leiden auf einmal so auf eine wunderbare Art und Weise in der Gegenwart Gottes. Ja, das sind Wunder, die tatsächlich so passieren, die wir Gott durchaus auch zutrauen können. Aber oft, wohl meistens sogar, bleibt es bei der Schwachheit. Nicht immer vertreibt die Sonne den Regen. Manchmal hält der Regen an, trotz der Sonne. Aber das ist die Zeit des Regenbogens. Beides gleichzeitig. Sonne und Regen. Das ist unser Leben als Christen. Beides gleichzeitig. Schwachheit und Gegenwart Gottes. Das Leben unter Gottes Regenbogen, mit dem er uns seinen Bund zusichert. Ich bleibe bei euch. Niemals werde ich mich von euch entfernen. Gott hat sich mit mir verbündet. Gottes Gnade genügt. Das Leid in unserer Zeit ist so vielfältig und auch in unserer Gemeinde wird dieses Leid von jedem auf eine unterschiedliche Weise als Schwachheit erlebt. Und du allein weißt, wie es in deinem Leben aussieht, was du als Schwachheit beschreiben würdest. Und ich persönlich stehe mit dir in derselben Reihe. Das kann schrecklich sein, diese Schwachheit. Schrecklich sein für dich selber. Schrecklich auch für die, die um dich herum sind. Es ist wirklich schlimm, wenn jemand aus Verzweiflung oder aus Schwachheit heraus zum Alkohol greift. Es ist zermürbend, wenn jemand in der Depression nur noch Nacht um sich sieht und die anderen das aushalten müssen. Es ist so aufreibend, wenn jemand in der tiefen Enttäuschung seiner Arbeitslosigkeit seine Familie tyrannisiert. Es ist so unendlich deprimierend, wenn eine Krankheit einfach nicht besser wird. Es ist beschämend, wenn durch gepflegten Stolz ein Streit nicht zur Ruhe kommt. Du kennst dein Leben, was es ist. Aber was für eine Entlastung und geradezu Befreiung, dann aus dem Mund von Jesus so ganz schlicht und einfach hören zu können: Lass dir an meiner Gnade genügen. Ich schenke mich dir. Ich wende mich dir zu. Ich gebe mich selbst für dich. Halte mir einfach deine Schwachheit hin. Du brauchst sie nicht zu verstecken. Sprich sie aus. Schrei sie mir entgegen. Lass den Tränen freien Lauf. Ich bin auf deiner Seite. Und genau an dieser Stelle, an diesem schwächsten Punkt deines Lebens, kommt Gottes Kraft zur Vollendung, sagt Paulus. Schwachheit ist das Fenster, durch das in meinem Leben Gottes Kraft einziehen kann. Ich möchte den Satz gerne wiederholen. Schwachheit ist das Fenster, durch das Gottes Kraft in mein Leben einziehen kann. Es ist nicht der bombastische Lobpreis oder das Feuerwerk einer Bühnenveranstaltung oder das Mega-Gefühl einer Powerkonferenz. Allein in unserer Schwachheit erreicht Gott sein Ziel, mit seiner Kraft in mein Leben zu kommen. Jesus will dir begegnen, in deiner Schwachheit. Er will und er kann dich nicht gebrauchen, weil du dich unwürdig fühlst. Er will und kann dich gebrauchen, nicht trotz deiner Schwachheit, sondern weil du schwach bist. Das ist die Qualifikation. Du bist schwach. Und deswegen für ihn zu gebrauchen. Deine Schwäche ist nicht sein Problem. Damit kommt er ohne weiteres klar. Weil du schwach bist, kann Gott was mit dir anfangen. Gott schafft's nämlich ohne Helden. Aber er will dich ganz persönlich, weil du doch auch einer von diesen Schwachen bist. Ganz ehrlich, oder? Wir werden in diesem Jahr noch ein paar von diesen schwachen Leuten kennenlernen. Und ich kann jetzt schon sagen, für mich persönlich wirkt das sehr motivierend, wenn ich mich dann so mit meinem Namen eingereiht sehe in die Liste all dieser Schwachen, die Gott gebrauchen konnte, um etwas zu erreichen, was ihm gefallen hat. Alles keine Helden, aber gebrauchbare Werkzeuge in aller Schwachheit. Hut ab, was Gott hingekriegt hat. Die Schwachen haben in Gottes Reich die Geschichte geschrieben. Den Schwachen in Gottes Reich gehört die Zukunft. Weil Jesus durch sie alle Möglichkeiten hat, seine Kraft durchzusetzen. Deshalb nimm einfach deine Schwachheit zum Anlass, um Jesus zu suchen und aus seinem Mund für dich persönlich zu hören: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Lasst uns beten.